Wir haben sehr gut zeigen können, dass die Tastuntersuchung, die bei knapp 7000 Männern eben mitgelaufen ist in der Probestudie, dass die obsolet ist. Es hat wirklich mehr Fehlalarme gezeigt als sinnvoll Tumoren gefunden. Es ist jetzt gerade aktuell eine Arbeit aus Skandinavien mit 40 Jahresdaten herausgekommen, die sagt, wenn der PSA im Alter von 60 unter 2 ist, kann man eigentlich aufhören. Das Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, ist so gering, dass man dann gar nicht mehr PSA messen sollte.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Prostatakarzinom. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Im Sommer dieses Jahres kam die neue S3-Leitlinie zum Prostatakarzinom heraus. Und die hatte es in sich. Ein Paradigmenwechsel in den Empfehlungen zur Vorsorge. Was sich genau geändert hat und was das konkret für die tägliche Arbeit bedeutet, das besprechen wir heute. Außerdem werfen wir einen Blick auf verschiedene Risikogruppen und was das individuelle Risiko für Auswirkungen auf die Therapie hat. Als Gast begrüße ich dazu Professor Boris Hadaschik. Er ist Direktor der Urologischen Klinik an der Uniklinik Essen, leitet dort auch das Uro-Onkologische Zentrum und er ist Co-Autor der S3-Leitlinie Prostatakarzinom, war also mittendrin. Professor Hadaschik, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, sehr gerne, Herr Winghardt. Freut mich, hier zu sein.
Wir haben ja durchaus ein großes Thema heute. Das Prostatakarzinom ist der häufigste maligne Tumor beim Mann und die zweithäufigste Krebstodesursache bei Männern in Deutschland. Von was für Zahlen sprechen wir im Genauen?
Also, der häufigste Krebs des Mannes betrifft 75.000 Männer in Deutschland pro Jahr. Das sind viele Neudiagnosen, aber von diesen sterben Gott sei Dank nicht alle, sondern wir reden bei den Todeszahlen von knapp 15.000 Männern pro Jahr. Auch das ist eine relevante Anzahl, die es zu verringern gilt. Auch wenn wir sozusagen in der Diskussion mit Kollegen zum Lungenkarzinom, was jetzt der häufigste Killer ist, häufig darauf zu sprechen kommen, dass Männer mit einem Prostatakarzinom natürlich schon älter sind und Rentner sind. Und deswegen ist der wirtschaftliche Impact jetzt nicht so hoch. Ja, aber 15.000 Todesfälle auf diesen Krebs alleine pro Jahr in Deutschland sind nicht zufriedenstellend.
Unbedingt. Umso wichtiger, dass wir heute drüber reden. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Alter spielt eine Rolle. Können Sie uns vielleicht zu Beginn so etwas wie einen Steckbrief zeichnen? Eine typische erkrankte Person.
Also das mediane Erkrankungsalter ist im Moment bei 72 Jahren. Das heißt, wir reden vom Rentner. Und da hängt es sehr davon ab, ob wir eben durch eine Früherkennung Patienten erreichen, dann entdecken wir Tumoren früher oder ob der Patient erst in einer metastasierten Situation aufgrund von Schmerzen auffällt. Und hier muss man doch auch so ehrlich sein, sagen, dass die gebildete Bevölkerung Stand heute eher mit lokal begrenzten Tumoren entdeckt wird und Patienten, die weniger angesprochen werden mit Früherkennungsprogrammen, die kommen leider etwas später, häufiger in der metastasierten Situation. Das soll nicht schwarz-weiß gemeint sein, um Gottes Willen, das ist ja sozialer Sprengstoff. Aber wir haben da doch noch ein Thema, das es auch für die nächsten Jahre zu adressieren gibt, weil jetzt, wenn Sie von der S3-Leitlinie beispielsweise sprechen, wir müssen wirklich gucken, dass Dinge, die wir dort vorschlagen, auch in einfacher Sprache später in der Breite vermittelt werden können. Und das sind Themen, die es jetzt peu à peu zu lösen gilt und die unabhängig davon sind, was wir jetzt in der Folge besprechen. Also da gibt es Herausforderungen auch jenseits der Medizin, wo wir, glaube ich, besser werden müssen.
Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Da gibt's ja eine Studie aus Hamburg zum Beispiel, die haben die 5-Jahres-Überlebensraten bei Prostatakarzinomen angeschaut. Einmal in den am stärksten benachteiligten Regionen der Stadt und einmal in denen, die am wenigsten benachteiligt waren. Und da hat man eben gesehen, dass der Unterschied in der 5-Jahres-Überlebensrate zwischen höchster und niedrigster Deprivationsquintile, so heißt das ja, 14,7 Prozentpunkte war. Und wenn man das dann adjustiert hat, je nach Tumorstadium, blieb immerhin noch ein Unterschied von 8,5 Prozentpunkten bestehen. Also das sind schon alarmierende Zahlen.
Ja, wir haben das Problem in Deutschland, dass von den 75.000 Erstdiagnosen ein Viertel gut in einem lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium ist. Und das heißt, das sind Patienten, die wir nicht erreicht haben mit der Ansprache. Weil das Spannende am Prostatakarzinom ist die große Spanne an Aggressivität. Wir haben viele Prostatakarzinome, mit denen man alt wird, die man aus epidemiologischer Sicht auch gar nicht entdecken müsste, weil wir damit keine Lebenszeit Kosten, aber dann gibt es Tumoren in der mittleren Aggressivitätsstufe und da können wir einen echten Unterschied mit der Früherkennung machen, weil die können wir lokal begrenzt sehr gut heilen. Und den ganz aggressiven Prostatakrebs, da laufen wir mit jeglicher Therapie hinterher, den werden wir wahrscheinlich nicht erreichen können, aber ein Viertel der Patienten metastasiert, das ist einfach noch zu viel und da können wir besser werden und das war auch eine der Hauptmotivationen, warum wir jetzt in der letzten Aktualisierung der Leitlinie im Team wirklich gesagt haben, das ganze Thema Früherkennung und Prostatakrebsdiagnostik muss nochmal grundlegend überarbeitet werden. Und da hat sich jetzt auch einiges getan und wir haben Paradigmenwechsel, die wir in der Folge besprechen können. Und da ganz kurz, also ich bin ein Teil einer großen Leitliniengruppe. Wir waren knapp 70 Mitarbeitende an der Leitlinie, die dann auch abstimmungsberechtigt waren. Das heißt nicht nur Urologen, sondern es ist berufsgruppenübergreifend, auch Allgemeinmediziner, Strahlentherapeuten, Pathologen. Also wirklich die ganze Bandbreite. Und für das Kapitel Früherkennung war Herr Professor Albers aus Düsseldorf, guter Kollege und Nachbar, in charge. Für die Biopsie hat Frau Borkowitz aus Rostock maßgeblich die Texte entworfen mit Herrn Franiel aus Jena. Und ich persönlich habe vor allem das Gebiet der Staging-Bildgebung verantwortet und da Vorschläge gemacht, die wir dann alle in der Erstarbeitsgruppe und dann in der großen Runde ausführlich diskutiert haben.
Die Punkte werden ja heute alle noch wichtig, da sprechen wir noch drüber. Sie haben auch gerade angesprochen, dass das Prostatakarzinom ein berufsgruppenübergreifendes Thema ist und Sie gerade auch die Allgemeinmedizin mit in der Leitliniengruppe hatten. Der Allgemeinmedizin kommt ja auch hier einmal mehr eine ganz entscheidende Rolle zu, wie bei eigentlich allen anderen Themen auch. Und an dieser Stelle daher einmal kurz der Hinweis, Amboss wird immer relevanter im niedergelassenen Sektor. Viele, viele Niedergelassene arbeiten mittlerweile täglich mit Amboss, einfach weil man auf einen Blick leitliniengerechtes Wissen zu allen Fachbereichen hat. Wir haben in vielen Kapiteln mittlerweile spezielle Sektionen für die hausärztliche Versorgung. Lasst euch dabei Interesse also gerne einfach ein unverbindliches Angebot für unsere Amboss Praxislizenz zuschicken. Das Ganze geht unter go.amboss.com/podcast-praxislizenz. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu den 15.000 Toten pro Jahr, die Sie angesprochen haben, Professor Hadaschik. Sterben die denn an einem Prostatakarzinom oder mit einem Prostatakarzinom?
Nein, die sterben an einem Prostatakarzinom. Das ist wirklich die krebsspezifische Mortalität, sofern die Landeskrebsregister das sinnvoll erfassen. Also die Daten, die wir aus Deutschland haben, sind ja aus Krebs in Deutschland. Der Übersicht, die ist sicher nicht perfekt, ja, aber das sind ja die besten belastbaren Daten, die wir haben. Und wenn man jetzt das über sozusagen entwickelte Länder miteinander vergleicht, Inzidenz und Mortalität, dann ist das auch noch relativ schlüssig. Was ein bisschen schade ist, dass wir in Krebs in Deutschland nicht jeweils die 10-Jahres-Überlebensdaten haben, weil wir auch in der sozusagen frühen metastasierten Situation medianes 5-Jahres-Überleben sollte heutzutage Standard sein. Und so richtig zu erfassen, wer wann wie am Prostatakrebs stirbt, ist mit den frei zugänglichen Daten immer noch eine gewisse Herausforderung. Aber nein, das sind wirklich Todesfälle durch das Prostatakarzinom. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch ein bisschen höher, weil wir auch durch Medikamente kardiovaskuläre Probleme beispielsweise hervorrufen. Wir wissen auch, allein die Prostatakrebsdiagnose erhöht die Gefahr eines Suizids. Also da sind viele Punkte, die noch mit reinspielen, die, glaube ich, nicht adäquat dann für die prostatakrebsspezifische Mortalität erfasst werden. Aber was sich der geneigte Zuhörer merken sollte, ist, die Inzidenz ist viel höher als die krebsspezifische Mortalität, weil wir eben nicht den einen Prostatakrebs haben, sondern eine wirklich große Bandbreite an Aggressivität, die es auch für uns Urologen und Strahlentherapeuten jetzt so spannend macht, diese Patienten individuell zu betreuen. Und wir müssen immer unterscheiden in dem, was wir jetzt nachfolgend diskutieren. Wir haben die individuelle Perspektive eines Mannes, der kommt, ja, versus die gesundheitspolitisch-epidemiologische Perspektive, was ist ausgerollt in einem Früherkennungsprogramm über die ganze Republik sinnvoll? Und das unterscheidet sich natürlich durch ein Screening-Programm, kann durch einzelne Lücken immer das Individuum durchfallen. Ja, aber unsere Motivation sollte trotzdem sein, dass wir im Gros die Situation verbessern. Und da gab es in letzter Zeit eben oder früher mehr Konflikte zwischen den Leitlinienbeteiligten, weil die Perspektive doch sehr auf das Individuum fokussiert war, mit der Sorge, den Einzelnen zu vergessen und wir dadurch urologischerseits naja, sehr viel verlangt haben, was epidemiologischerseits dann nicht gut geheißen wurde, dass das Thema Überdiagnose und Übertherapie von ungefährlichen Tumoren, damit ja keiner durch die Maschen fällt. Und ich glaube, jetzt mit der neuen Leitlinie haben wir eine vernünftige Konsenslösung gefunden, die wir gleich diskutieren, die aber gleichzeitig nicht heißt, dass alles, was akademisch vernünftig ist, gleich von den Kostenträgern übernommen wird.
Das ist ja leider häufiger so. Bevor wir gleich auf die Neuerungen zu sprechen kommen, lassen Sie uns nochmal über die Ätiologie des Prostatakarzinoms sprechen. Was ist da bekannt?
Also wir wissen, dass jeder Mann, der alt genug wird, ein sehr hohes Risiko hat, Prostatakrebs zu entwickeln. Es gibt genetische Komponenten des Prostatakrebses, die sehr spannend sind zu erforschen. Und das betrifft jetzt nicht nur BRCA1-2-Mutationen, das sind also Synonyme für sehr aggressive und frühe Verläufe, sondern es gibt noch weitere genomische Komponenten, die jetzt peu à peu sozusagen entdeckt werden. Aber wir sind da noch lange nicht so weit, dass wir wie beim Lungenkarzinom diesen Kuchen der Neuerkrankung ganz fein ziseliert charakterisieren können, sondern eigentlich gibt es jetzt als Prävention für das Prostatakarzinom nichts, was ich Patienten wirklich empfehlen kann.
Von welcher Tumorentität sprechen wir denn überhaupt, wenn wir vom Prostatakarzinom sprechen?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Nein, wir sprechen hier über das Adenokarzinom der Prostata. Das deckt den Gros aller Erkrankungen ab und dieses Adenokarzinom geht von den Aggressivitäten von 1 bis 5. Dann so Spezialfälle wie Kleinzeller oder ganz neuroendokrin primär entdifferenzierte Prostatakarzinome sind Kolibris, die niemals eine Leitlinie komplett abdecken wird können.
Dann lassen Sie uns doch noch einen Blick auf die Einteilungen werfen. Es gibt ja verschiedene, vielleicht können wir uns die auch nochmal anschauen, vor dem Hintergrund vielleicht auch für Nicht-Urologinnen und Urologen, was da einfach am praktischsten ist klinisch.
Also das ist ein Thema, was im Moment im Fluss ist, weil die Leitlinie betrachtet Evidenz, die basiert auf den etablierten Einteilungen. Das war eben viel D'Amico früher, ist ein strahlentherapeutischer Kollege, der definiert hat, niedriges, mittleres und hohes Risiko lokal begrenzter Prostatakarzinome. Dann gibt es eine NCCN-Klassifikation, die auch in Studien viel genutzt wurde. Und wir haben jetzt in der aktualisierten Leitlinie geschrieben, dass jeder Patient individuell zu betrachten ist und man die Tumorwortempfehlung sozusagen hinterlegt mit der Klassifikation, die man aktuell anwendet, weil das Hauptproblem ist, so ein Thema jetzt nicht der Früherkennung, aber dass wir das Staging auch verbessert haben, indem wir jetzt die PET-Bildgebung als Standard fordern für Patienten mit einem Metastasierungsrisiko. Wenn wir jetzt eine viel sensitivere Bildgebung nutzen, sehen wir plötzlich mehr Erkrankung. In Teilen sehen wir aber auch eben weniger Metastasen, weil die PET einfach akkurater ist als so eine Untersuchung wie die Knochenszintigraphie. Das bedingt aber, dass wir jetzt uns etwas auf wackeligen Grund bewegen, weil wir Stadienverschiebungen oder ja, Stadienverbesserungen auslösen und unsere Evidenz aber auf konventionellen Staging-Untersuchungen und konventionellen Risikogruppen aufgebaut ist.
Welche Einteilung finden Sie persönlich am sinnvollsten?
Also, wenn Sie jetzt mich persönlich fragen, was sich der geneigte Hörer angucken sollte, dann würde ich die Cambridge Prognostic Groups favorisieren. Das sind Einteilungen, die sehr in die Biologie berücksichtigen, also die histologische Aggressivität unter dem Mikroskop und die validiert sind gegen krebsspezifische Mortalität. Und da sehen wir, dass eben einen Block gibt, der Niedrigrisikoprostatakarzinome, an denen man nicht stirbt. Ja, also das ist wirklich eine Gruppe, die wir am besten gar nicht entdecken oder auf keinen Fall behandeln, weil da können wir nur Schaden auslösen. Dann gibt es ein mittleres Risiko, das nicht mehr nach D'Amico nur im ein Block ist, weil das ist ein großer Block an Patienten, sondern das ist jetzt ein mittleres Risiko, das wir unterteilen in favorable und unfavorable intermediate risk. Und da ist hauptausschlaggebend wieder die Biologie. Und in der Hochrisikosituation, da unterscheiden sich die verschiedenen Gruppen relativ wenig, bis auf das lokale Staging, was aber im Fluss ist. Bei D'Amico ist das lokale Staging nur die Tastuntersuchung des Urologen. In den moderneren Klassifikationen berücksichtigen wir die MRT-Untersuchung. Da können Sie sich schon vorstellen, mit dem Finger bin ich gut und taste einen großen Tumor. Ja, aber mit der MR sehe ich auch mal einen Tumor, der gerade so aus der Prostata rausguckt und bildgebend dann T3 ist, mit dem Finger aber noch T2. Das ist im Detail eher viel für unsere Hörer. Man sollte sich merken, es gibt eben ein großes Spektrum an Aggressivität und jeder Patient sollte individuell betrachtet werden. Und wenn Zugriff besteht, sollten wir eben auch die neuen Staging-Optionen der PET-Bildgebung für Patienten mit einem Metastasierungsrisiko nutzen. Und für das lokale Staging besprechen wir gleich noch, dass ohne MRT sowieso eigentlich nichts mehr gehen sollte.
Eine der größten Neuerungen. Wie fällt denn ein Prostatakarzinom normalerweise auf?
Also das Gemeine ist, dass das Prostatakarzinom im Frühstadium keine Symptome macht. Ja, also wir können es wirklich nur mit einer strukturierten Früherkennung entdecken, da über den PSA-Blutwert. Das heißt, der interessierte Mann muss in der richtigen Altersgruppe angesprochen werden und kommt dann gerne zum Hausarzt. Ja, und wenn eine Auffälligkeit im PSA-Wert festzustellen ist, dann erst zum Urologen, um dann gemeinsam zu überlegen, brauchen wir jetzt Bilder oder ist vielleicht überhaupt Fehlalarm. Wenn das Prostatakarzinom fortgeschrittener ist, dann kann es zu eben Beschwerden im Sinne einer obstruktiven Miktion kommen, auch mal Blut im Urin oder beim Samenerguss, sofern er noch vorhanden ist. Oder was wir gar nicht sehen wollen, ist, der Patient geht zum Orthopäden und wir entdecken ihn erst über die Knochenmetastasen. Lymphknotenmetastasen sind lange Zeit gut kompensiert und dass ein Patient jetzt mit einer geschwollenen Bein oder Thrombose aufschlägt, das ist selten, sondern eigentlich hat man die große Gruppe der Früherkennung mit der Diagnose eines Prostatakarzinoms, dann eine kleinere Gruppe mit lokalen Symptomen und dann wieder die Gruppe, die erst dann auffällt, wenn schon die Symptome von Knochenmetastasen auftreten.
Umso wichtiger, dass wir diese Patienten durchs Screening rausfischen. Vielleicht können Sie uns einmal schildern, wie das Screening bisher immer lief. Sie haben es ja jetzt überarbeitet mit der neuen Leitlinie, aber schauen wir uns einmal an, wie war es bisher?
Also die Früherkennungsuntersuchung, die im Sozialgesetzbuch verankert ist, ist, dass ab 50 Jahren der Urologe mit dem Patienten redet, ja, dass wir uns das Äußergenitale angucken, dass wir eine digitale rektale Untersuchung anbieten zur eben Vorsorge unter anderem für Prostatakarzinom und das war's. Und diese Art der Vorsorge ist halt sehr wenig sensitiv. Wenn wir mit dem Finger was tasten, ja, dann ist das eher schon ein behandlungswürdiger Tumor, aber sehr häufig finden wir nichts. Und was die deutsche ProBase-Studie gezeigt hat, häufig gibt es auch Fehlalarm. Das heißt, wir tasten etwas, was eine Verkalkung sein kann, ein gutartiger BPH-Knoten und verursachen dann weitere Untersuchungen, bei denen nichts rauskommt. Das heißt, diese Art der Früherkennung, die aktuell sozusagen empfohlen wird, ist nicht optimal, weil eben auch viele Männer abgeschreckt werden. Die sagen, warum soll ich zum Urologen gehen? Der will nur irgendwie fühlen. Und ne? Die Tastuntersuchung per se zu verteufeln, ist natürlich falsch. Ja, wenn jemand Beschwerden hat oder Blut am Stuhlgang oder sonst wie, ist die Tastuntersuchung prinzipiell sinnvoll. Aber für die Früherkennung eines Prostatakarzinoms bei einem ansonsten asymptomatischen Menschen ist sie nicht geeignet.
Was wäre geeignet, beziehungsweise was fordern Sie?
Also wir, also der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe, hat beantragt, dass das Thema Prostatakrebsfrüherkennung im GBA angeschaut wird, weil wir mit dem Bluttest, dem PSA, eine viel empfindlichere Möglichkeit für die Früherkennung haben, die auch heutzutage schon eingesetzt wird, aber nicht strukturiert, sondern als IGEL-Leistung und als IGEL-Leistung in Teilen auch falsche Patientengruppen erreicht, ja, und zwar häufig ältere Männer, wo wir auch mit dem PSA wieder viel Fehlalarme auslösen. Das heißt, ja, PSA ist aktuell in meinen Augen zu Recht nur eine IGEL-Leistung und wird kritisch gesehen, weil es nicht risikoadaptiert und nicht strukturiert eingesetzt wird. Aber wir glauben fest, dass eben eine sinnvolle Neuordnung der Früherkennung in wahrscheinlich 2 Jahren dazu führen wird, dass auch der PSA-Test dann als Früherkennungsuntersuchung vergütet wird. Aber im Moment haben wir ja einen großen Unterschied zwischen dem, was die Leitlinie jetzt empfiehlt. Sie sollen nicht mehr tasten, sondern PSA stimmen und dem, was sozusagen die Abrechnungsmodalitäten und der Gesetzgeber als Früherkennung empfehlen. Und da gehört die Tastuntersuchung noch dazu, die ich persönlich aber in meiner Sprechstunde für den eben beschwerdefreien Mann nicht mehr anbiete.
Und wenn es eine IGEL-Leistung ist, dann erwischen wir natürlich auch eher die Männer, die sich's leisten können und die anderen kriegen es dann eher nicht.
Klar.
Okay. Umso wichtiger, dass es übernommen wird. Sie sind da jetzt also mit der Leitlinie schon mal voraus und der GBA muss noch nachziehen.
Genau, also macht es aber. Es wird jetzt, der Prozess ist angestoßen und das kommt. Und das zweite Thema ist die Bildgebung, die auch vor einer Prostatakrebsdiagnose noch keine eigene sozusagen Prostatographie-Ziffer hat, sondern man kann es an der Uniklinik oder am DKFZ mit Wartezeit machen. Ja, viele private oder eben ganz normale niedergelassene Praxen sagen, ja, 25 Minuten Untersuchung, wo man vielleicht nur ein MRT-Becken abrechnen kann, ist schwierig abzubilden. Wir bieten das nur mit Zuzahlung an, also quasi wieder als Igel. Auch da muss jetzt nachgezogen werden und muss man schauen, dass wir hier eine eben vergütete Lösung haben. Das ist der Punkt, den ich am Anfang ein bisschen machen wollte. Wir können uns einmal in der Leitlinie die Evidenz angucken und sagen, so müsste es sein. Wir müssen aber gleichzeitig wirklich sicherstellen, dass das in der Breite ausgerollt werden kann, in dem Sinne, dass es nicht ein finanzielles Problem gibt, ja, und dass wir die richtigen Zielgruppen erreichen und ansprechen. Und das sind eben vor allem Männer im Alter zwischen 50 und Ende 60, ja. Ist jetzt gerade aktuell eine Arbeit aus Skandinavien mit 40 Jahresdaten herausgekommen, die sagt, wenn der PSA im Alter von 60 unter 2 ist, kann man eigentlich aufhören. Das Risiko, am Prostatakrebs zu sterben, ist so gering, ja, dass man dann gar nicht mehr PSA messen sollte. Ja, und das ist was, wo, glaube ich, die nächsten Herausforderungen für die Leitlinie dann kommen, wenn man wieder sagt, nicht mehr ja, PSA anbieten ab Altersklasse XY. Da tun wir uns alle schwer. Ich persönlich auch. Wir kennen alle aus den Sprechstunden Patienten, die sind sehr fit, die sind Mitte 70 und dann unterhält man sich und sagt, ja, machen wir jetzt Früherkennung? Ja, nein. Wie ist die Perspektive? 10 Jahre, 20 Jahre? Schadet die Blutabnahme was? Nee. Wir reden vorher, dass man eben auch manchmal ungefährliche Tumoren findet. Wenn man das sehr früh adressiert, kann man die Betroffenen gut führen. Wenn dann sozusagen ohne gute Kommunikation vorher nur aufgrund eines PSA-Wertes plötzlich eine Krebsdiagnose über den Betroffenen hereinbricht, ohne dass er vorher gehört hat, dass es eben ein ganz weites Spektrum an Aggressivität gibt, dann führt das häufig zu Übertherapie. Und deswegen, es ist spannend, deswegen macht der Beruf des Urologen auch so Spaß, aber wir haben wirklich viele Ebenen und bewegen uns im Moment toi 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 stetig voran, weil eben die Leitliniengruppe wirklich gut ist und weil wir mit Oliver Grimm auch einen Kollegen haben, der uns alle gut im Zaum hält und diese Arbeit vorantreibt.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an, was Sie in der neuen Leitlinie empfehlen. Den ganzen Komplex Geld würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Wir sprechen jetzt tatsächlich nur über die Empfehlung. Im Moment ist es so, Männer ab 45 können einmal im Jahr eine digital-rektale Untersuchung bekommen. PSA ist Igelleistung. Was empfehlen Sie jetzt in der neuen Leitlinie?
Also jetzt empfehlen wir eine sogenannte Basis-PSA-Messung für Männer ab 45 Jahren. Und je nach Höhe dieser Basis-PSA-Messung folgt die nächste Kontrolle nach 5 Jahren, nach 2 Jahren oder man muss weiter eine kurzfristige Kontrolle machen, um dann mittels Bildgebung voranzugehen. Was sind jetzt die Werte? Also im Alter von 45 Jahren typischerweise ist der PSA-Wert deutlich unter 1 im Median. Ja. Wenn der PSA-Wert aber über 1,5 ist, dann empfehlen wir nach 2 Jahren eine Kontrolle und bei über 3 eine eben kurzfristige Kontrolle. Und wenn der PSA-Wert über 3 persistiert, dann sollte eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden. Wenn es nicht in der Diskussion mit dem Urologen individuelle Faktoren gibt, die dagegen sprechen, auch ein MRT überhaupt zu machen.
Was könnte das sein?
Das kann also sein, der Patient hat, obwohl er jung ist, eine sehr große Prostata. Oder der Patient hat gerade eine Prostatitis hinter sich gehabt. Oder der Patient ist lebertransplantiert, also hat schwere Begleiterkrankungen, dass man sagt, gut, jetzt müssen wir erstmal das andere kontrollieren. Also Regelfall ist aber beim 45-Jährigen mit einem PSA über 3 wird man eine Bildgebung machen. Diese Bildgebung ist eine MRT-Untersuchung und wenn in der MRT Auffälligkeiten sind, dann erfolgt eine Biopsie.
Und wo sticht man dann rein? Also was biopsiert man genau?
Also diese Biopsie berücksichtigt die MRT-Läsion und systematisch den Rest der Prostata, weil wir vermeiden wollen, dass man gezielte Biopsien sozusagen nicht genau platziert, ja, und damit was übersieht. Und weil wir auch gerade bei den jungen Männern gewisse Unterschiede sehen, ob man einen ganz erfahrenen Referenzradiologen hat für die MRT-Beurteilung oder einen Radiologen, der die Prostata halt weniger gerne anschaut als sein Knie. Insofern ist da die Biopsie-Indikation etwas sozusagen weiter, weil wir gezielt und systematisch biopsieren. Es wird eine Studie in Nordrhein-Westfalen geben, um zu schauen, ob diese systematische Biopsie, die auch manchmal als Beifang ungefährliche Tumoren findet, wirklich notwendig ist oder nicht. Das ist aber noch Gegenstand der Forschung. Und zum Radiologen noch kurz gesagt, also Thema Kosten haben wir ausgeklammert. Thema Qualität und Qualifikation dürfen wir nicht ausklammern. Hier ist die Leitlinie auch streng und sagt, dass eine Prostata-MRT-Untersuchung von einem Q2-zertifizierten Radiologen befundet werden sollte. Das heißt, auch hier setzen wir, weil die MRT jetzt eben wichtig ist und wir viele Männer nicht mehr biopsieren wollen, wenn die MRT unauffällig ist, setzen wir eben Ansprüche an den befundenen Radiologen. Also mit 45 oder 50, die Probe-Studie wird schauen, ob 45 oder 50, ob es da einen Unterschied gibt. Ich persönlich starte bei meinen nicht familienbelasteten Patienten mit 50 eine Basis-PSA-Untersuchung. Wenn die unter 1,5 ist, ist gut, will ich den Mann 5 Jahre nicht sehen. Ja, wenn die höher ist als 1,5 bis 3, sagen wir nach 2 Jahren wiederkommen, aber auch nicht jährlich Kontrollen. Und bei über 3, dann gibt es eine kurzfristige Kontrolle, weil wir wissen aus der Probe-Studie, dass 50% der Erhöhung in der initialen Messung wieder zurückfallen. Auch hier können wir deeskalieren. Wir wollen wirklich nur die signifikanten Tumoren finden, die Lebenszeit kosten, und dann geht's weiter. Und dieses Konzept der frühen Basis-PSA-Untersuchung, dann einer risikoadaptierten Kontrolle, das ist neu in der Leitlinie. Und das basiert eben vor allem auf den in Deutschland gewonnenen Daten der Probe-Studie. Das ist eine Studie, die über Melderegisterauskünfte in 4 Regionen in Deutschland 50.000 Männer angeschrieben und fast 500.000 Männer angeschrieben, um 50.000 einzuschließen. Und diese 50.000 Männer werden jetzt peu à peu alle strukturiert nachbeobachtet. Der Endpunkt der Probe-Studie wird 2034 erreicht werden, wo wir die Metastasierungszahlen vergleichen und schauen, ob 45 oder 50 als Startpunkt sinnvoll ist. Aber jetzt schon haben wir eben sagen die PSA-Werte in Deutschland in der Altersgruppe definieren können. Und wir haben sehr gut zeigen können, dass die Tastuntersuchung, die bei knapp 7.000 Männern eben mitgelaufen ist in der Probestudie, dass die obsolet ist. Es hat wirklich mehr Fehlalarme gezeigt als sinnvoll Tumoren gefunden. Und da jetzt eben der Paradigmenwechsel, dass wir sagen, zur Früherkennung eines beschwerdefreien Mannes soll nicht mehr getastet werden, sondern der PSA-Wert als ganz empfindlichen Eingangstest genutzt werden und dann bei dort Erhöhung eine MRT, wenn es keine Faktoren gibt, die dagegen sprechen, und dann erst die Biopsie. Früher war es so, dass wir gesagt haben, ein auffälliger Tastbefund oder eine PSA-Erhöhung über 4 wird biopsiert. Dann war die nächste Evolutionsstufe, ja, wir machen auch ein MRT, biopsieren trotzdem alle. Und jetzt sagen wir, die unauffälligen MRTs sollen nicht mehr biopsiert werden.
Aber das braucht schon ein bisschen Mut, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein 45-jähriger Mann mit einem 4er PSA persistierend, wir machen die MRT, die ist dann aber unauffällig. Also da würden sie dann nicht biopsieren.
Korrekt, aber das sind ja Männer, die schon mal bei der Früherkennung waren. Das sind jetzt Patienten mit der PSA-Erhöhung. Ja, diese Patienten sind vermutlich, vermeintlich compliant und man wird die nicht ganz verlieren. Wenn ein Mann im Alter von eben 45 ein PSA von 4 hat, ja, der auch da bleibt, dann hat der natürlich ein erhöhtes Risiko, später was zu entwickeln. Aber der 45-jährige Mann, der ist ja funktionell gut. Ja, da spielt die Sexualität noch eine hohe Rolle. Ja, der ist kontinent. Und das heißt, wir wollen da wirklich keinen ungefährlichen Tumor finden, denn in dieser Altersgruppe wird er in der Regel dann radikal behandelt und dann haben wir wieder Nebenwirkungen durch unsere Therapie, von der wir nicht wissen, ob sie wirklich gerechtfertigt und sinnvoll war oder nicht. Deswegen ja, wir sind mutig und streng, aber um das einzuordnen, also 92%, Pi mal Daumen, ich habe jetzt das Originalpaper nicht vor mir liegen und auch nicht ganz im Hirn, aber sind mit dem PSA-Wert unter 1,5. Das heißt, wir haben nur eine kleine Gruppe an Männern, die wirklich mit dem Grenzwert 3 in dem jungen Alter auffällig sind. Weil das Problem ist ja, wenn ich beim 70-Jährigen PSA bestimme, ist die Prostata 2 bis 3 Mal so groß wie beim Jungen und da ist der PSA-Wert allein deshalb schon höher und dann habe ich viel mehr auch Fehlalarme und viel mehr dann Biopsien, die getriggert werden, die dann als Beifang so ungefährlichen Krebs finden, wo sich der Pathologe unter dem Mikroskop schon ein bisschen schwer tut. Es gab eine Diskussion, die finde ich auch noch sehr spannend ist, ob wir den Prostatakrebs der Risikoklasse 1 überhaupt Krebs nennen sollten oder vielleicht von diesem bösen Wort wegkommen. Da er aber lokal destruierend wachsen kann, sind die Pathologen im Konsens ziemlich eindeutig und sagen, nein, wir müssen das Krebs nennen, ja, aber wir haben nichts dagegen, wenn ihr es nicht findet. Aber wenn ihr uns so eine Biopsie zeigt, dann müssen wir jetzt noch sagen Krebs, auch wenn er eben in der niedrigen Risikogruppe ist. Das war eine heiße Diskussion, aber die sozusagen morphologischen Wachstumskriterien sind für den Pathologen da doch eindeutig, auch wenn wir dann sagen, gut, diesen Tumor überwachen wir erstmal, weil wir haben beim Prostatakarzinom keine so eine Sequenz wie beim Kolonkarzinom, das aus dem Adenom das Karzinom wird und wenn man lang genug wartet, wird es böser, sondern Prostatakarzinome sind in der Regel relativ stabil, ja, und der ungefährliche Tumor bleibt auch über Jahre ungefährlich. Das heißt, die Überwachung oder die Nichtdetektion eines solchen Tumors ist bei einem Patienten, mit dem man ja Kontrollintervalle verabredet, in meinen Augen kein Problem, sondern die größere Gefahr ist eben die Übertherapie von ungefährlichen Tumoren, weil wir damit Lebensqualität rauben.
Klare Worte hier. Ganz andere Frage. Haben wir überhaupt die MRT-Kapazitäten, um das so zu leisten?
Also die MRT-Kapazitäten und auch die Q2-zertifizierten Radiologen gibt es. Sie sind aber regional natürlich unterschiedlich verteilt. Ja, also wenn ich jetzt aus meiner ersten Heimat Heidelberg gucke, da ist alles Akademiker, ganz viele MRTs, gar kein Problem. Jetzt hier im Ruhrgebiet, etwas heterogenere Bevölkerungsstruktur, aber sehr, sehr gute ärztliche Versorgung, auch kein Problem. In NRW bleibend, Hochsauerlandkreis ist die einzige Region, wo wir urologisch etwas unterversorgt sind und natürlich andere weniger dicht besiedelte Regionen in Deutschland und auch im Osten von Deutschland sind noch nicht perfekt versorgt, weil wir eben über die MRT der Prostata reden als eine noch nicht gut vergütete Untersuchung. Und wenn dann die sozusagen Verteilung der Patienten zwischen gesetzlich und privat sehr ungleich sind oder es eben ganz wenig Private gibt, dann lohnt das sich nicht, sozusagen Liebe zu dieser Untersuchung zu entwickeln. Also ja, prinzipiell haben wir die Kapazitäten, aber sie sind noch nicht optimal verteilt. Das Gleiche trifft auch auf die PET-Untersuchung zu. Prinzipiell geht das alles. Praktisch gibt es noch Probleme, die man ernst nehmen muss. Ja, aber dafür gibt es dann beispielsweise Rahmenverträge mit Krankenkassen und dann muss oder kann der Patient eben eventuell gewisse Reisezeiten in Kauf nehmen, um ein Paket aus MRT und Biopsie zu erhalten. Es ist auch nie ein Notfalleingriff, beziehungsweise gerade für den Punkt, wo wir sagen, ui, wir haben jetzt ein sehr hohes PSA, der Patient ist symptomatisch, dann sagt die Leitlinie ganz klar, jetzt müssen wir nicht auf ein MRT warten. Da können wir natürlich sofort die Biopsie machen, weil was soll da rauskommen? Ja, und dann das Staging nachschieben. Also man muss den gesunden Menschenverstand immer mitnehmen, aber die Versorgungsstruktur prinzipiell ist in Deutschland vorhanden.
Und was diesen initialen PSA-Wert angeht, wird das dann in der allgemeinmedizinischen Praxis gemacht oder sollen die Patienten dann da zur urologischen Praxis gehen?
Also der Bundesverband der deutschen Urologen hat die Leitlinie mit konsentiert. Die Allgemeinmediziner sitzen auch in der Leitlinie. Natürlich ist dieses Thema PSA und gerade PSA-Igel immer mal wieder hoch oder wird emotional diskutiert. Ich bin da maximal entspannt. Mein Hauptfokus ist, wir müssen erreichen, die richtigen Männer zwischen 50 und 55 zu erreichen. Und wo und wie dann die erste Früherkennungsuntersuchung stattfindet, ist mir persönlich vollkommen egal. Das kann gerne der Hausarzt machen. Das kann gerne auch in Skandinavien wird sowas getestet, ein Konzept wie ein Gesundheitskiosk oder die Tankstelle oder sonst wer machen. Wir müssen hier einfach Männer erreichen. Wenn dieser Indextest auffällig ist, dann sagt die Leitlinie, und das finde ich sinnvoll, dann soll eine urologische Konsultation stattfinden. Ja, das heißt dann, und das können ja plötzlich mehr Männer sein, wenn wir mehr Männer erreichen, werden wir in der Praxis dann dennoch überrannt mit Männern, die sagen, hier der PSA muss kontrolliert werden, wie geht's denn jetzt weiter? Aber das ist wichtig, weil wir gemeinsam überlegen, ja, ist eine MRT-Untersuchung jetzt sinnvoll? Es gibt Situationen, da kommt der 80-jährige Patient aus der kardiologischen Ambulanz mit einem PSA von 5. Da mache ich natürlich keine MRT-Untersuchung, weil ich gesehen habe, die Prostata hat 70 Milliliter im Ultraschall. Damit ist das individuelle Risiko in dem Alter jetzt sehr gering. Da machen wir gar nichts. Ja, also die Vorstellung beim Urologen zum Überlegen, wie es weitergeht, finde ich gut, weil man spätestens dann eben auch diskutieren muss und sagen, was bedeutet das denn, wenn wir eine Biopsie machen? Und da kann eben ein ungefährlicher Krebs rauskommen, der nur beobachtet gehört, oder es kann ein behandlungswürdiger Tumor entdeckt werden und dafür machen wir ja die Früherkennung. Also ich würde mir wünschen, dass man einen wirklich gutes Anschreiben, eine Ansprache an die Patienten entwickelt und das Ganze etwas entemotionalisiert und sagt, wir haben Altersgruppe XY oder jeder 50-jährige Mann kriegt eine Information in einfach gehaltener Sprache, was es bedeutet, Prostatakrebsfrüherkennung zu machen, dass wir eben die Hoffnung haben, die Anzahl der Krebstodesfälle zu senken und dass wir gleichzeitig durch das neue risikoadaptierte Vorgehen dahin kommen, dass wir weniger ungefährliche Tumoren detektieren, sondern nur die relevanten Tumoren. Weil das ist uns zu Recht vorgeworfen worden, dass wir mit dem opportunistischen Screening und sozusagen breiten Bewerben von PSA in jeder Altersgruppe sehr viel ungefährlichen Krebs gefunden haben und an der Mortalität wenig geändert haben.
Das hat ja auch das IQWiG schon 2020 moniert.
Ja, zu Recht.
Und jetzt saßen Sie ja alle zusammen in der Leitlinienkommission, Urologie, Allgemeinmedizin, wenn ich jetzt mal die zwei rausgreife. Kamen Sie dann zu einer Einigung, wer was machen soll, oder ist das gar nicht die Aufgabe?
Also das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe der Leitlinie. Wir haben uns geeinigt, dass eben die Kontrolle eines initial erhöhten PSA-Wertes durch den Urologen erfolgen sollte. Ja, weil das eben nachfolgende Untersuchungen triggert und damit sollte jetzt meine Berufsgruppe glücklich sein, weil wir im Fahrersitz sind für diese Erkrankung, mit der wir uns ja auch in Deutschland von der Diagnose bis zur Palliation wirklich sehr beschäftigen.
Gab es auch eine Fraktion pro digitalrektale Untersuchung, die gesagt hat, nee, die sollten wir mal lieber nicht wegfallen lassen?
Natürlich. Also wir sagen ja auch nicht, dass die digitalrektale Untersuchung per se eine unsinnige Untersuchung ist, sondern für die Früherkennung eines Prostatakarzinoms bei einem beschwerdefreien Mann bringt sie nichts und soll sie nicht mehr gemacht werden. Also, und da ist die Evidenz aus ProBase wirklich gut. Ja, klar, für die jüngere Altersgruppe. Im persönlichen Gespräch mit Patienten und Urologen gibt es natürlich immer die individuellen Fälle, wo die digitalrektale Untersuchung was gefunden hat. Aber beim Nachfragen sind das meistens Männer mit Symptomen. Ja, wo dann mit dem ersten Tasten klar war, aha, da geht was vor sich. Also wenn man versucht, nur die Evidenz anzugucken, dann gab es wenig Streit. Aber die individuellen Fälle, wo doch mal nur durch eine Tastuntersuchung was gefunden wurde, die gibt es und die werden dann immer aufs Parkett gezogen. Das ist ein bisschen, erlebe ich das wie vor 10 Jahren ungefähr, als wir mit der MRT-Untersuchung angefangen haben. Da war jeder Urologe ja sehr vokal und hat gesagt, aha, hier habe ich aber einen Patienten, wo das MRT nichts gesehen hat und ich habe den biopsiert und ich habe doch was gefunden. Also wir werden nie perfekt sein, aber wir müssen die Evidenz akzeptieren und dieser Paradigmenwechsel einfach integrieren. Ich finde, es ist unsinnig, zu sehr auf Berufspolitik zu schauen, sondern wenn man von der Erkrankung betrachtet und die Medizin als ein Thema sieht, dann ist es doch toll, dass wir jetzt eben die Allgemeinmediziner und Labormediziner mit engagieren, dass wir die Radiologen eingebunden haben, die Nuklearmediziner, weil es in der Sache für den einzelnen Mann bei der Früherkennung und dann später Patienten einfach eine Verbesserung darstellt.
Und jetzt haben wir das Geld ausgeklammert. Jetzt lassen Sie es uns mal wieder reinnehmen. Können Sie abschätzen, wann der GBA entscheiden wird, wie es mit der Vergütung aussehen wird?
Also das Ergebnis der Untersuchung kann ich natürlich nicht vorhersagen. Es kann sein, dass der GBA sagt, die Daten sind uns immer noch nicht gut genug, weil Prostatakrebs so eine langsam wachsende Erkrankung ist. Das lohnt sich nicht, da zu investieren. Das kann ja sein. Aber der Prozess, er sollte innerhalb von 2 Jahren mit einem Statement abgeschlossen sein. Das heißt, dass wir in 2027 im Spätsommer auf jeden Fall eine Antwort erhalten. Ja, und mit bisschen Glück und Optimismus werden wir zu unserem Jahreskongress 2027 präsentieren können, dass es vielleicht eine neue Früherkennungsrichtlinie gibt. Und die sollte dann spezifischer sein. Jetzt ist ja eine Krebsvorsorgeuntersuchung im Alter von 50 und dann haben wir vielleicht eine separate Prostatakrebsvorsorgerichtlinie, wo auch dann inkludiert ist, in welcher Altersgruppe man die Tests wie oft machen sollte, weil es eben nicht sinnvoll ist, mit 70 Jahren zu starten und dann jedes Jahr ein PSA abzunehmen, sondern risikoadaptiert, gerade in der Altersgruppe von 50 bis Ende 60. Das ist sozusagen der Sweet Spot, wo wir meiner Meinung nach den größten Unterschied machen können.
Gibt es Länder, die das schon machen? Haben Sie da internationale Vorbilder?
Also es gibt eine Initiative der EU mit mehreren Pilotprojekten, die jetzt angestoßen sind. Da sind skandinavische Länder dabei, aber auch die baltischen Länder. Es gibt in den Niederlanden Projekte. Also wir sammeln jetzt Daten und es gibt ein europäisches PRAISE-EU-Konsortium, was in diesen Pilotregionen vorangeht und wo wir glaube ich, in der nächsten Dekade ziemlich genau wissen, wie wir am sinnvollsten Prostatakrebs früh erkennen können. Und dann besteht die Herausforderung, eben die Männer auch zu erreichen. Und da sind nur solche Ärzte wie Arbeitsmediziner ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, also das ist wirklich ein Projekt, das jetzt angestoßen wird. Aber der PSA-Wert als beste Früherkennungsuntersuchung muss halt bezahlt werden, bevor wir wirklich da in die Breite gehen.
Das hätte mich nämlich interessiert, ob es da schon Zahlen gibt. Also wenn wir nämlich viel weniger dieser Prostatakarzinome, dieser Niedrigrisiko-Prostatakarzinome finden und die nicht behandeln, dann spart das natürlich jede Menge Geld. Und das hätte mich interessiert, ob das dann wiederum dieses Mehr aufwiegt, das durch die MRT-Untersuchungen entsteht.
Also das Ganze muss natürlich gesundheitsökonomisch betrachtet werden und wir haben ja auch mit dem Thema GOE neu auch wieder Themen, die da mit reinspielen. Ich glaube, dass wir bei der MRT-Untersuchung dahin kommen, dass wir eine abgespeckte Version der MRT für die Prostata als gut befinden. Da gibt es erste Daten der PRIME-Studie jetzt zu. Sie untersuchen schneller und ohne Kontrastmittel bei guten Geräte und Radiologenqualität durchführbar ist. Ja, meine Hoffnung ist, dass wir Einsparungen realisieren dadurch, dass wir insgesamt weniger biopsieren, ja, dass wir weniger ungefährlichen Krebs entdecken und dass wir gleichzeitig die Anzahl der Patienten, die, und das sind ja die teuersten, die am Prostatakarzinom sterben, reduzieren. Jetzt gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass die Bevölkerung älter wird, ja, und deswegen mit den einzelnen Inzidenzzahlen zu spielen ist über meiner Kragenweite, aber jetzt Stand heute würde ich hoffen, dass wir vielleicht ein Viertel eben weniger Tumoren überhaupt finden und ja, vielleicht auch ein Viertel weniger Todesfälle zu beklagen haben. Aber es ist ein schwieriges Thema, zumal ja auch unsere Therapien in der Regel nicht billiger, sondern ein bisschen besser und viel teurer werden. Also ja, es bleibt spannend, aber wenn wir weniger Krebs finden, dann haben wir auf jeden Fall ein Einsparungspotenzial, das sich relativ einfach und nicht als Risiko für die Betroffenen realisieren lässt.
Ich hätte noch mal eine Frage zum Screening. Wir haben jetzt schon gehört, Sie empfehlen jetzt eine PSA-Messung bei 45-jährigen Männern als Basismessung. PSA ist in dem Alter normalerweise unter 1 im Median. Wenn der PSA-Wert in dieser Basismessung kleiner 1,5 ist, dann wollen wir die Patienten erst in 5 Jahren wieder kontrollieren. Wenn er über 1,5 ist, in 2 Jahren. Und wenn er über 3 ist, machen wir eine kurzfristige Kontrolle. Und wenn es dann persistierend über 3 ist, eine MRT. Wenn die MRT auffällig ist, eine Biopsie. Das haben wir alles schon gehört. Was mache ich aber, wenn die MRT unauffällig ist? Also ich habe diesen persistierenden Wert über 3, aber eine unauffällige MRT.
Also, gute Frage. Nächste Frage, nein. Also wenn die MRT negativ ist, biopsieren wir ja nicht. Ja, genauso ist aber auch ein Dilemma, wenn die MRT positiv ist, wir biopsieren, aber keinen Krebs finden. Das ist sozusagen eine Kohorte, auf die man aufpassen muss. Ja, diese Männer bestelle ich in der Regel einmal im Jahr ein, um den PSA zu kontrollieren. Die kriegen nicht regelhaft jährlich jetzt ein MRT für die nächsten 30 Jahre. Und dann ist es das Einfache, wenn man sagt, gut, das PSA geht wieder runter. Ansonsten haben wir auch hier für diese Situation in der Leitlinie wieder besprochen, dass wir für die Männer, die persistierend, also ein Suspiz haben, wo beispielsweise, also er hatte eine Pyritz-3-Läsion, wo der Radiologe sagt, ja, weiß nicht, ist biopsiert worden, da war nichts. Dann 2 Jahre später wieder MRT gemacht, Patient hat jetzt eine Pyritz-4-Läsion, nochmal eine Biopsie. Es hat wieder keinen Krebs, sondern einfach vielleicht nur Entzündung oder in der Prostata. Dann soll dieser Mann ja weiter kontrolliert werden, aber nur dann wieder biopsiert werden, wenn sich grundlegend was ändert. Also wir hatten früher, als ich groß geworden bin in meiner Ausbildung, Patienten, die 4, 5, 6 Mal biopsiert wurden. Ja, man hat nie was gefunden, aber immer gesagt, ah, da muss doch. Auch dem schiebt die Leitlinie jetzt so ein bisschen Riegel vor und sagt, ja, 2 Mal biopsieren ist okay, aber dann sollte man eigentlich auch wieder deeskalieren und gucken, nur wenn sich grundlegend was ändert. Wir haben also laborchemische Kontrollen bei den Männern, die Sie angesprochen haben. Ich denke, das reicht einmal im Jahr. Am Anfang wird man wahrscheinlich, wenn der Mann wirklich so jung ist, das PSA mit 3,5 beim 45-Jährigen ist ja wirklich ein niedriger, einstelliger Prozentbereich, wo das zutrifft. Wird auch keiner schimpfen, wenn man sagt, komm, in 6 Monaten nochmal wieder, ich möchte das einmal verstehen und gucken. Und wenn man dann eben das Ganze nicht versteht, ja, dann würde ich auch nach einem Jahr manchmal über ein MRT nochmal nachdenken oder in seltenen Fällen und unter Studienbedingungen können wir auch ein PET mal machen in so einer Situation, um die negative prädiktive Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo doch sich Krebs versteckt, noch zu erhöhen. Aber das sind eher Kolibris. Ja. Der Standardpatient heutzutage, der überdiagnostiziert wird, ist der ältere Mann mit einer diskreten PSA PSA-Erhöhung, wo der Radiologe sagt, ach, ich weiß nicht genau, und dann sagt der Urologe, ach komm, dann biopsieren wir und dann finden wir Dinge, die uns nicht interessieren.
Dann da also eine individuelle Entscheidung. Ich hätte noch eine Frage zur MRT. Ich kann mir vorstellen, dass da auch patientenseits eine Menge kommen wird. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben jetzt einen 45-jährigen Mann, der hat einen 3,5er PSA. Das persistiert in der zweiten Messung. Was sagen wir dem jetzt denn, wenn der fragt, wie lange kann ich überhaupt warten bis zur MRT? Die Termine sind ja rar. Was sage ich dem dann? Der will die ja wahrscheinlich eher morgen als übermorgen haben.
Also wir reden hier jetzt von einer Früherkennungsuntersuchung bei einem beschwerdefreien Mann, der einmal jetzt sozusagen Zeit investieren musste und der Spannungsbogen ist gestiegen für die PSA-Kontrolle. Dann ist das PSA nicht abgefallen und dann sagt der Urologe, ja, jetzt muss es weitergehen, jetzt machen wir MRT. Und dann ist natürlich das nachvollziehbar, dass der Betroffene den Wunsch hat, die MRT-Untersuchung schnell zu bekommen. Prostatakrebs biologisch sind 6 Wochen kein Problem. Ja, also da muss man sich nicht Sorgen machen, aber emotional kann es unter Umständen natürlich anstrengend sein. Ja, aber das ist ein Thema, was wir mit der Etablierung schnellerer MRT-Protokolle und der Schaffung entsprechender Ziffern angehen werden können. Aber im Moment ist, glaube ich, die Qualität der MRT-Untersuchung viel entscheidender als eine gewisse Wartezeit. Also ich persönlich würde immer auf meinen Radiologen gerne warten, ja, anstatt ums Eck zu gehen, wenn man mir übermorgen dort ein MRT anbietet. Also es ist wirklich eine individuelle Diskussion. Die Qualität muss vorhanden sein, da wie gesagt das Q2-Zertifikat und die Wartezeit ist in der Regel kein Problem, weil Prostatakarzinome ganz im Unterschied zu Hodentumoren wirklich langsam wachsen. Es gibt immer individuelle Ausnahmen, aber wir reden vom beschwerdefreien Patienten und der kann warten. Ja, und der Ungeduldige findet natürlich dann irgendeine Lösung, aber es ist kein Muss. Und auch in der Therapie haben wir wirklich nochmal betont und die europäische Leitlinie ist da auch sehr streng, dass man gesagt hat, das haben wir während Corona lernen dürfen, dass wir da auch unter Umständen ein paar Monate uns Zeit nehmen können für die Einholung von zweiten, dritten, vierten Meinungen, um dann individuell die beste Therapie zu initiieren. Und damit schlagen wir jetzt die Brücke von der Früherkennung zur Therapie, weil die Therapie ist genauso spannend. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir einen Teil Patienten diagnostizieren mit Tumoren, von denen wir glauben, dass die nie Lebenszeit kosten, weil es ein ungefährliches Niedrigrisikoprostatakarzinom ist. Das heißt, diesen Mann versuche ich davor zu bewahren, mittels Schnellschuss eine radikale Therapie zu wählen, die ihn toll heilen kann. Ja, der Krebs ist dann weg, das kann ich ihm garantieren, aber Nebenwirkungen verursacht. Hier reden wir vor allem über Impotenz. Das ist dem in den 70-jährigen Patienten und seiner Lebensgefährtin häufig nicht mehr so wichtig. Ja, aber trotzdem ist das ein Punkt, den man auch beim Jungen eben ansprechen muss. Und wir wissen auch aus deutschen Daten aus der PCU-Studie, dass auch bei jungen Männern, die nervenschonend radikal operiert werden, die Potenz danach deutlich schlechter ist als ohne Operation. Das heißt, das ist also ein Thema, der ungefährliche Krebs gehört überwacht. Ja. Ein Teil dieser Männer braucht im Verlauf eine radikale Therapie, aber das ist eine Fraktion über 10 Jahre ungefähr 50%. Das heißt, bei der Active Surveillance ist es so, dass über 10 Jahre 50% der Männer doch eine radikale Therapie brauchen. Das heißt aber, dass 50% der Männer funktionell intakt 10 Jahre nicht eben therapiert werden müssen. Das heißt, das ist pure Lebensqualität, die dort erhalten bleibt.
Und wie sieht's mit Bestrahlung aus?
Die Strahlentherapie ist eine gute Alternative zur Operation, aber auch die Strahlentherapie hat Nebenwirkungen im Bereich der Blase und des Enddarmes. Und da die Strahlentherapie häufig mit einer Hormonentziehungstherapie kombiniert wird, haben wir auch da wieder Einschränkungen, zumindest der Libido. Und insofern für den ungefährlichen Krebs ist die aktive Überwachung als kuratives Therapiekonzept ohne eben Nebenwirkungen außer der psychologischen Belastung und regelmäßigen Kontrollen absolut Therapie der Wahl.
Und wenn es jetzt nicht dieses niedrige Risiko ist, sondern höheres, wie sieht die Therapie dann aus?
Also für den lokal begrenzten Tumor der mittleren und hohen Risikoklasse haben wir ein gutes Staging. Ja, wenn wir wissen, das ist ein lokalisiertes Problem, dann können wir ausführlich besprechen die Möglichkeiten der Operation. Das ist die Mehrzahl der Patienten in Deutschland versus Strahlentherapie. Es gibt keine guten Daten, dass die Strahlentherapie schlechter ist als die Operation, sondern dass beides gleichwertige Alternativen, aber Realität in Deutschland ist, wir operieren etwas mehr. Und für dann den lokal fortgeschrittenen Tumor oder den regionalen metastasierten und fernmetastasierten Tumor. Da sind es häufig Kombinationstherapien aus einer guten systemischen Therapie, die vor allem wieder einen Testosteronentzug und auch Testosteronrezeptorantagonisten nutzt, in Kombination dann mit einer lokalen Strahlentherapie und in Ausnahmefällen auch mal in Kombination mit einer Operation. Aber auch hier haben wir passend wieder zum breiten Aggressivitätsspektrum wirklich eine hochindividuelle Entscheidungsfindung und das macht Spaß und erfordert eben ein gutes Zusammenwirken. Und da bin ich jetzt nicht unglücklich, dass so Dinge wie der Klinikatlas wieder auf den Prüfstand gestellt werden, weil fürs Prostatakarzinom hat nur gezählt, wie viel man operiert. Ja, jeden Patienten, den ich bestrahle oder eben aktiv überwache, fällt da raus. Das finde ich eine Katastrophe. Das sind Fehlanreize, die einfach nicht sinnvoll sind. Ich habe dann das Ministerium angeschrieben und gefragt, wie das denn ist. Ja, die Zahl ist halt einfach zu erheben. Ja, man guckt, wie viel ist operiert, aber es macht keinen Sinn. Und insofern ist auch da beim Prostatakarzinom können wir Qualität Patienten, also berichtet, gut messen in der PCO-Studie. Und da hatten wir jetzt aus Essen heraus wirklich gute Daten für die Kontinenz. Aber das waren geteilte erste Plätze mit sehr großen Kliniken wie Martini-Klinik. Das ist so die weltweit größte Prostatakrebs-Operationsklinik. Ja, und wir sind eine kleine Manufaktur. Und die Martini-Klinik in Hamburg, tolle Ergebnisse. Aber wir sind auch nicht schlecht. Und das heißt, es geht um die individuelle Betreuung und natürlich Qualitäts- und Ergebniskontrolle, die man auch einfordern muss und wo wir noch sagen, Lehr- und Lernbedarf auch in der Breite in Deutschland sehen, den man jetzt realisieren muss.
Klare Kritik hier. Was wünschen Sie sich noch für die Zukunft?
Also ich glaube, dass wir durch eine strukturierte Früherkennung dahin kommen, dass wir bei der Früherkennung nicht mehr über Igelleistungen reden müssen, sondern dass wir eine reguläre Kostenerstattung haben und allen Männern ein Angebot machen können für eine sinnvolle Prostatakrebsfrüherkennung in dem Sinne, dass wir ein gutes Informationsmaterial liefern und das Thema Überdiagnose und auch zu späte Diagnose vermitteln können und dann für die Männer, die eine Früherkennung wünschen, ja, ein schlüssiges Konzept anbieten, was eben aus einer Blutuntersuchung, Bildgebung und eventuell nachfolgender Biopsie besteht. Und das aus einem Guss jetzt haben wir formuliert. Die nächsten Herausforderungen sind, glaube ich, noch klarer zu lernen, welche Altersgruppen am besten geeignet sind. Ich persönlich glaube, ein Start mit 50 wird sich etablieren und dann eventuell über ein Ende mit Ende 60 müssen wir noch ein bisschen kämpfen. Aber es gibt, wie gesagt, jetzt sehr gute Daten aus Skandinavien, dass man vielleicht beim Teil der Patienten, zwar Großteil der Patienten mit 60 schon aufhören kann, wenn wir dann PSA-Werte 50, 55, 60 haben, die eben unter 2 sind, dass man sagen kann, ihr individuelles Risiko ist so gering, dass wir jetzt für die Früherkennung kein weiteres Programm mehr auflegen. Das heißt nicht, dass wir im individuellen Fall nicht reagieren, wenn der Patient plötzlich zunehmende Miktionsbeschwerden hat oder sich irgendwas verändert, dann muss man natürlich reagieren. Aber wir werden mit einer Früherkennung ein Angebot schaffen, was für die Mehrzahl der Patienten sinnvolle Veränderungen dahingehend auf den Weg bringt, dass wir weniger ungefährlichen Krebs finden und gleichzeitig die Fraktion der Männer, die erst in dem metastasierten Stadium diagnostiziert werden, verringern.
Das wäre sehr wünschenswert. Gibt es sonst noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ich hoffe sehr, dass der Wegfall der digital-rektalen Untersuchung nicht jetzt übertrieben laut diskutiert wird, sondern dass er hilft, dass wir mehr Männer zu einer Früherkennung motivieren können, weil diese Untersuchung einfach nicht mehr abschreckend wirkt. Prostatakrebs ist ganz spannend. Ja, wir sind im Fluss und eben auch das Thema Staging mit guter Bildgebung ist was, was dazu führen wird, dass wir die individuelle Therapie noch besser steuern können. Aber jetzt der Paradigmenwechsel der Leitlinie ist wirklich Wegfall-Tastuntersuchung zugunsten von PSA, aber auch Wegfall von Biopsien bei den Männern, die in der Bildgebung unauffällige Befunde haben. Das heißt, wir werden wirklich spezifischer und besser und ich würde mich freuen, wenn Sie eben ja bei der sachlichen Diskussion helfen, uns ein bisschen die Daumen drücken, dass der GBA in 2 Jahren unser jetzt akademisch vorgeschlagenes Konzept auch in der Breite unterstützt.
Sagt Professor Boris Hadaschik, Direktor der Urologischen Klinik an der Uniklinik Essen und Co-Autor der S3-Leitlinie Prostatakarzinom. Professor Hadaschik, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Sehr gerne.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Praxislizenz. In den Shownotes findet ihr einen Link. Da könnt ihr euch ein unverbindliches Angebot zuschicken lassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt, wenn ihr auf Abonnieren klickt, wenn ihr insgesamt drüber sprecht und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Ciao.